Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Gottes Wort für die Predigt heute kommt aus dem Buch des Propheten Micha im 6. Kapitel. Hört doch, was der Herr sagt. Mach dich auf, führe einen Rechtsstreit mit den Bergen, auf dass die Hügel deine Stimme hören. Hört, ihr Berge, den Rechtsstreit des Herrn, ihr starken Grundfesten der Erde, denn der Herr will mit seinem Volk rechten und mit Israel ins Gericht gehen. Was habe ich dir getan, mein Volk, und womit habe ich dich beschwert? Das sage mir. Habe ich dich doch aus Ägyptenland geführt und aus der Knechtschaft erlöst und vor dir hergesandt Mose, Aaron und Mirjam? Mein Volk, denke doch daran, was Balak, der König von Moab, vorhatte und was ihm Bileam, der Sohn Beors, antwortete. Wie du hinüberzogst von Schittim bis nach Gilgal, damit du erkennst, wie der Herr dir alles Gute getan hat. Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem Gott in der Höhe? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen? Mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr gefallen haben an vieltausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretung geben, meines Leibes Frucht für meine Sünde? Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben, und demütig sein vor deinem Gott. Lasst uns beten. Lieber Vater, wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, damit wir uns daran erinnern, was du für uns getan hast, und wir dich von Herzen dafür loben. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Gemeinde, Rechtsstreitigkeiten sind meistens eine unschöne Angelegenheit. Es gibt wenig Leute, die wirklich daran Freude haben, andere Menschen vor Gericht anzuklagen. Und noch viel schlimmer muss es sein, wenn man selbst als Angeklagter vor Gericht steht. Ich stelle mir das ziemlich unangenehm vor, wenn man da dem Richter vorgeführt wird, und auf der anderen Seite die Ankläger sitzen. Vor allem, wenn ich eine enge Beziehung zu der Person hatte, die da jetzt auf der anderen Seite mir gegenüber sitzt, dann ist das besonders bitter. Sobald sie ihre Vorwürfe vorbringt, wird für alle Beteiligten deutlich, es geht hier nicht nur um ein bloßes Recht haben, sondern das sagt auch etwas über unsere Beziehung aus. Es ist so weit gekommen, dass wir unseren Streit nicht mehr unter uns, sondern vor Gericht klären müssen. Da ist jedes Vertrauen zerbrochen. Die Person ist wütend auf mich, sie ist verletzt und tief enttäuscht. Was wir eben gerade beim Propheten Micha gehört haben, das beschreibt eine ganz ähnliche Szene. Doch bei ihm geht es nicht um einen zwischenmenschlichen Streit, sondern um Gott, der sein eigenes Volk anklagt. Was habe ich dir getan, mein Volk, und womit habe ich dich beschwert? Gott ist wütend und tief enttäuscht. Aber was war eigentlich das Problem gewesen? Warum ist Gott so zornig? Die Israeliten hatten sich ja schon bemüht, Gott zu gefallen. Zumindest werden ihnen von Micha einige Überlegungen in den Mund gelegt, die darauf hindeuten. Womit soll ich mich dem Herrn nahen, mich beugen vor dem Gott in der Höhe? Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen, mit einjährigen Kälbern? Wird wohl der Herr gefallen haben an vieltausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Das hört sich doch alles ganz fromm an. Aus unserer heutigen Sicht kommen uns diese Opfer vielleicht etwas eigenartig vor, vielleicht sogar abstoßend. Aber es war schließlich niemand anderes als Gott selbst, der den Israeliten am Sinai diese Opfervorschriften gegeben hat. Wie kann Gott also nun auf einmal etwas gegen seine eigenen Vorschriften haben? Um das zu verstehen, müssen wir uns anschauen, was Gott stattdessen fordert. Im letzten Vers heißt es: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Hier stoßen wir darauf, an was es den Israeliten wirklich gemangelt hat. Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor seinem Gott. Äußerlich schienen die Israeliten fromm zu sein. Sie versuchten mit ihren Opfern Gott zu gefallen, wie das auch bei den anderen Nachbarvölkern üblich war. Das Prinzip dahinter: ich besänftige die Gottheit, indem ich kostbare Gaben und Opfer darbringe und erwarte mir dafür Glück, Wohlstand, Gesundheit und Schutz. Anstatt Gottes Wort zu halten, hatten die Israeliten seine Vorschriften umgekehrt. Sie hatten die Opfer zu ihren eigenen Werken gemacht und Gott zu einem Wünscheerfüller. Sie behandelten ihn wie einen Automaten, wo man oben etwas reinsteckt und dann kommt unten hoffentlich auch etwas raus. Die Opfer waren also nur Mittel zum Zweck. Das ging so weit, dass sie ernsthaft überlegten, ihre erstgeborenen Söhne zu opfern. Was könnte ein größeres Opfer darstellen, als sein eigenes Kind Gott darzubringen? Und anderen Göttern, zum Beispiel dem kanaanäischen Gott Moloch, dem gefielen solche Menschenopfer ganz gut. Da müsste Gott sich doch dann auch besonders großzügig zeigen. Gottes Wort wurde also nicht nur verdreht, sondern obendrein noch durch eigene, andere Ideen ergänzt. Sich über Gottes Wort zu stellen und zu meinen, es besser zu wissen, das ist wohl so ziemlich das Gegenteil von dem, was Micha darunter versteht, demütig zu sein gegenüber Gott. Und auch das Liebe üben suchte Gott bei den Israeliten damals vergeblich. Das zeigte sich vor allem im Umgang mit den Mitmenschen. Micha wirft im Kontext unserer Gerichtsszene den Einwohnern von Jerusalem Lüge und Betrug vor. Vor allem die Reichen und Mächtigen nahmen sich mit List Dinge, die ihnen nicht zustanden. Sie bereicherten sich auf Kosten anderer und ließen sich bestechen. Das große Problem bei den ganzen Opfern war also, dass die Israeliten nicht mehr mit dem Herzen dabei waren. Liebe und Demut gegenüber den Mitmenschen, gegenüber Gott und gegenüber seinem Wort fehlten. Nun könnten wir ja sagen, ja, das mit der Liebe und mit der Demut, das gilt für uns natürlich auch. Aber mit diesen ganzen Opfervorschriften haben wir ja sowieso nichts mehr am Hut. Schließlich leben wir nicht mehr in der Zeit des Alten Testaments und sind von diesen ganzen Vorschriften befreit. Und das stimmt ja auch. Aber wer aufgepasst hat, erinnert sich vielleicht, dass wir heute Morgen schon von Opfern, von Weihrauch und Widdern gesungen haben. Da hieß es: Lasset uns singen, dem Schöpfer bringen, Güter und Gaben, was wir nur haben, alles sei Gotte zum Opfer gesetzt. Die besten Güter sind unsere Gemüter, dankbare Lieder sind Weihrauch und Widder, an welchen er sich am meisten ergötzt. Gott freut sich also immer noch, wenn wir ihm etwas darbringen. Nun sind das keine Tieropfer mehr, aber zum Beispiel unser Gesang im Gottesdienst. Und für den gilt genau das Gleiche wie für die Opfer zur Zeit des Propheten Micha. Wie bei den Israeliten damals besteht auch bei uns die Gefahr, dass wir halt so mitmachen, um fromm zu erscheinen, aber innerlich gar nicht so mit dem Herzen dabei sind. Zumindest merke ich bei mir selbst manchmal, dass das Singen und die anderen Dinge im Gottesdienst zu bloßen Floskeln werden können. Michas Worte rufen uns also dazu auf, zu reflektieren, was wir hier jeden Sonntag feiern. Bleiben wir mal bei den Liedern. Singen wir sie, weil wir sie immer schon gesungen haben und weil das Singen an sich schön ist und Freude macht? Ja, hoffentlich. Aber hoffentlich ist das auch nicht der einzige Grund. Hoffentlich nehmen wir auch wahr, was wir da singen. Denn die Inhalte der Lieder sind ja der eigentliche Grund, warum wir als Christen fröhlich Gott loben, auch mit unseren Stimmen. Und hoffentlich achten wir bei der Liedauswahl darauf, dass der Inhalt unserer Lieder das auch widerspiegelt. Bei Diskussionen rund um diese Fragen hört man ja dann oft das Argument, ja, das haben wir immer schon so gemacht. Und dieses Argument hat auch seine Berechtigung. Traditionen sind ohne Zweifel gut und richtig. Aber die Frage ist, was bringen sie uns, wenn wir nicht mehr den tieferen Sinn dahinter erkennen? Dann laufen auch wir Gefahr, dass das Ganze zu einem bloßen Automatismus verkommt. Um das zu verhindern, erinnert Gott durch den Propheten Micha an seine Geschichte mit dem Volk Israel. Israel hatte sich eben nicht selbst aus der Sklaverei in Ägypten befreien können, sondern Gott war es gewesen. Er selbst hatte sein Volk gerettet und vor dem Pharao und seinem Heer beschützt. Durch Mose, Aaron und Mirjam hatte er das Volk sicher durch das Rote Meer geführt. Auch in der Zeit der Wüstenwanderung war es nicht Israel selbst gewesen, was sich erhalten konnte, sondern Gott hatte es versorgt und vor Feinden bewahrt. Als Balak, der König von Moab, Israel verfluchen lassen wollte, war es kein anderer als Gott selbst gewesen, der das verhinderte. Anstatt das Volk zu verfluchen, musste der Seher Bileam es sogar segnen. Und niemand anderes als Gott selbst hatte Israel in das verheißene Land gebracht. Durch ein weiteres Wunder ermöglichte Gott dem Volk, in dieses Land einzuziehen. Trockenen Fußes konnten die Israeliten durch den Jordan ziehen, als sie auf dem Weg von Schittim nach Gilgal waren. Mit all diesen Taten zeigte Gott seinem Volk seine unendlich große und bedingungslose Gnade. Im 5. Buch Mose lesen wir: Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Daran sollen sich die Israeliten erinnern, sich freuen und dankbar sein. Sie brauchen nicht auf sich selbst vertrauen, denn allein Gott ist es, der sich durch die ganze Geschichte hindurch als starker Retter und liebevoller Beschützer gezeigt hat. Und das gilt in gleicher Weise auch für uns. Erinnern wir uns daran, wie Gott auch unser Leben führt. Nicht wir haben uns selbst erschaffen, sondern er hat jeden von uns im Mutterleib geformt. Und nicht wir haben uns selbst von der Sünde und der Gewalt des Teufels befreit, sondern er hat uns durch die Taufe erlöst. Deshalb sind unsere Lieder und alles andere, was wir im Gottesdienst machen, keine Opfer, mit denen wir uns bei Gott beliebt machen müssten, sondern sie sind reine Dankopfer. Denn das eigentliche Opfer hat Gott selbst schon in seinem Sohn Jesus Christus am Kreuz dargebracht. Dieses besondere Opfer reicht aus, um ein für alle Mal unsere Sünde zu tilgen. So wie die Israeliten damals die Opfer hatten, so haben wir heute die Sakramente, durch die uns diese Vergebung geschenkt wird. Sowohl damals als auch heute sind das nicht unsere eigenen Werke, sondern Gott selbst bedient sich dieser Mittel, um dadurch seine Gnade zu den Menschen zu bringen. Oft genug kommen sie uns eigenartig vor. Das Lamm, das Blut von Widdern oder ein Stückchen Brot und ein Schluck Wein. Nach menschlichen Maßstäben eine Torheit, aber für uns, die wir an Christus glauben, eine unglaubliche Kraft Gottes. Kommen wir noch einmal zurück an den Anfang. Rechtsstreitigkeiten sind meistens eine unschöne Angelegenheit. Vor allem dann, wenn ich mir bewusst bin, dass ich an der einen oder anderen Stelle tatsächlich schuldig bin. Das Einzige, was mich da wirklich retten kann, ist ein guter Anwalt. In Jesus Christus haben wir so einen Anwalt, der am Ende sogar die Strafe, die wir verdient hätten, selbst auf sich nimmt. Erinnern wir uns immer wieder daran. Allein der Glaube an ihn und die Dankbarkeit für das, was er getan hat, können am Ende dazu führen, dass wir tatsächlich versuchen, so zu leben, wie Gott es von uns will. Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor unserem Gott. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen.